Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Wir zeichnen wie immer an einem Freitag auf. Heute ist der 19. Juni und bei mir sind Ron Heinen und Michael Hahn. Hallo ihr zwei.
Hallo zusammen.
Hallo.
So, der Sommer steht vor der Tür. Am Wochenende wird es richtig knackig warm und vielleicht wird es heute auch in unserer Folge ein bisschen hitzig. Nicht zwischen uns, vermute ich, aber zumindest über die Akteure, über die wir heute reden, wird es, ja, da wurde es untereinander, glaube ich, ein Stück weit hitzig und im Fokus stehen bei beiden Geschichten, über die wir heute reden wollen, die Verteilnetzbetreiber. Michael, lass uns mal anfangen mit einem Thema, das du in dieser Woche bearbeitet hast. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft hat eine Untersuchung vorgelegt zu der Eigenkapitalrendite der großen Verteilnetzbetreiber. Und bevor wir da mal auf die Details drauf gucken, würde ich mal ganz kurz erklären, wer ist eigentlich der BNE? Ich glaube, da gibt es immer mal wieder Verwechslungen ohnehin, wenn man diese Abkürzung schnell ausspricht. Der eine oder andere hört sowieso schon mal BEE, das ist der Erneuerbarenverband. Sprachlich, inhaltlich liegen die Verbände vielleicht nicht so weit auseinander, aber der Bundesverband Neue Energiewirtschaft, das ist im Prinzip der Verband der Energiedienstleister und Lieferanten, die kein eigenes Netz haben. Und da sind wir dann eigentlich auch schon beim Kern der Geschichte, denn der BNE ist schon immer Netzbetreiber kritisch, weil die Netzentgelte, die von den Netzbetreibern kommen, im Prinzip eigentlich ja die Angebote der BNE-Mitgliedsunternehmen dann belasten. Da gab es in der Vergangenheit schon, ja, man kann schon sagen, legendäre Auseinandersetzungen des BNE mit den Netzbetreibern um die Netzentgelte, gerade bei Regulierungsfragen. Und vom BNE ist auch immer wieder zu hören, wir brauchen auf gar keinen Fall 800 oder über 800 Verteilnetzbetreiber in Deutschland. Eigentlich würden es auch 25 tun, auch beim Thema Digitalisierung. Meldet sich der BNE regelmäßig zu Wort. Also man merkt schon, der BNE ist jetzt nicht unbedingt der große Freund der Verteilnetzbetreiber, aber er hat natürlich auch eine Funktion, weil er auf die Höhe der Netzentgelte guckt. Und im Prinzip hat er das jetzt auch mit einer Untersuchung gemacht, bisschen über Bande, nämlich die handelsrechtliche Eigenkapitalrendite der großen Netzbetreiber hat er angeguckt und Michael, da kam durchaus Überraschendes bei rum.
Genau, also die haben die Eigenkapitalrendite der 18 größten Verteilnetzbetreiber in Deutschland angeschaut. Für das Jahr 2024 ist das, also nicht für vergangenes Jahr, sondern für das Jahr davor. Und dabei kam raus, dass die durchschnittlich bei 30,1% liegt. Und das ist nochmal ein Anstieg, weil 2023 lag sie bei 16,6%. Also ist schon durchaus fast verdoppelt, kann man sagen.
Das ist natürlich schon mal eine heftige Zahl. Und vor allem muss man das, glaube ich, mal so ein bisschen spiegeln mit dem, was die Bundesnetzagentur eigentlich als Verzinsung zulässt. Das ist nämlich bei Neuanlagen, die gar nicht mehr so neu sind, sondern das gilt für Anlagen, die nach 2006 in Betrieb genommen werden wurden, sind das rund 5% und bei älteren Anlagen 3,5%. Also da klafft eine ziemlich große Lücke. Warum das so ist, da können wir gleich drauf eingehen. Du hast jetzt schon gesagt, diese Eigenkapitalrendite liegt im Schnitt bei den großen Verteilnetzbetreibern bei 30%. Das ist ja schon mal richtig ordentlich. Und wenn man sagt, im Schnitt gibt es wahrscheinlich einige, wo das auch nochmal deutlich drüber hinausgeht.
Genau, also der größte Ausreißer ist in dem Fall EWE Netz. Die kommen auf 61%. Dahinter folgt dann Westnetz mit 45% oder über 45%. Danach die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mit 43%. Und anschließend Bayernwerk Netz mit 38%. Bei den letzten dreien muss man dann sagen, dass das alles Tochtergesellschaften des E.ON-Konzerns sind.
Klingt ja jetzt erstmal für die Unternehmen positiv. Die machen ordentlich Gewinne. Warum regt sich der BNE so auf?
Die regen sich deshalb auf. Also die sagen, einerseits fahren die Unternehmen außergewöhnlich hohe Renditen ein. Andererseits investieren sie aber zu wenig ins Netz, also in den Netzausbau. Die reden da von einer Netzkrise oder auch einer Netzanschlusskrise. Also das wissen wir alle, das Netz ist voll. Die Unternehmen und verschiedene Akteure müssen lange auf Netzanschlüsse warten. Die Digitalisierung hinkt in großen Teilen hinterher. Und das ist genau das, was der BNE ja dann auch kritisiert.
Das ist natürlich schon auch ein ordentlicher Tritt ans Schienbein mancher Netzbetreiber, weil die ja alle auch namentlich genannt werden. Du hast dich in der Branche umgehört. Was sagen die Unternehmen denn dazu?
Genau, also für die drei E.ON Töchtergesellschaft, Tochtergesellschaften hat dann E.ON mir Rede und Antwort gestanden und nicht die einzelnen Unternehmen. Und die, also E.ON hat dann erklärt, die Zahlen seien nicht nachvollziehbar. Das ist ein direktes Zitat. Und die würden auf handelsrechtlichen Daten basieren, die aber für die Bewertung der Netzrenditen überhaupt nicht geeignet seien, weil maßgeblich sei die regulatorische Verzinsung und die würde anders berechnet als das, was der BNE berechnet hat.
Okay, und da sind wir, glaube ich, durchaus an so einem Kernpunkt, weil man dann nochmal reingucken muss, was rechnet der BNE denn? Also der BNE hat das Ergebnis vor Steuern ins Verhältnis gesetzt zu dem Eigenkapital, das in der Bilanz der Netzbetreiber ausgewiesen worden ist. Und im Prinzip kann man sagen, das ist eine klassische Unternehmenskennzahl. Jetzt betreten wir ein Feld, das sicherlich nicht unser Heimspiel ist. Normalerweise kennen wir uns bei energiewirtschaftlichen und energiepolitischen Themen aus. Jetzt müssen wir eher so ein bisschen in den Finanzbereich gehen, aber das wird normalerweise als Return on Equity, ROE, bezeichnet. Das ist vielleicht schon ein Begriff bei denjenigen, die sich mal mit Unternehmensbilanzen auseinandersetzen, dann schon irgendwie ein bisschen klingeln lässt und hat zur Folge, dass es in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital der Netzbetreiber oft niedrig sein kann. Also ja, wenn man da irgendwie mal guckt, was für Faktoren spielen da eigentlich rein. Also einerseits, wenn man zurückblickt, können die Assets, um die es geht, können mit einem hohen Fremdkapitalanteil finanziert worden sein. Dann ist die Eigenkapitalbasis schon mal klein. Wenn davor dann aber ein verhältnismäßig großer Gewinn steht, dann kommen natürlich solche hohen Prozentsätze bei der Eigenkapitalrendite raus. Dazu kommt auch, dass die Unternehmen Gewinne oft an ihre Muttergesellschaften abführen müssen. Da haben sie, glaube ich, auch darauf hingewiesen. Also da gibt es häufig Ergebnisabführungsverträge, die die Zahlen natürlich auch beeinflussen. Und auf der anderen Seite sind die Zahlen der Bundesnetzagentur und du hast es gesagt, E.ON hat schon darauf hingewiesen, das sind eigentlich andere Zahlen. Also nochmal zur Erinnerung, erlaubt sind da ist eine Eigenkapitalverzinsung von 3,5 bis rund 5%. Das ist natürlich eine große Lücke, aber die Netzbetreiber sagen ja auch, also wir haben eine ganz andere Datenbasis und das ist das von der Bundesnetzagentur anerkannte Eigenkapital und das ist dann im Regelfall deutlich höher als das, was jetzt in der BNE-Analyse drin stand. Trotzdem, der BNE hat ja durchaus einen Punkt mit dem, was er vorlegt, weil am Ende des Tages, da stehen in den Bilanzen auf jeden Fall ziemlich hohe Gewinne bei den Netzbetreibern.
Ja, das stimmt. EWE hat aber dazu gesagt, dass die ausgewiesenen Renditen eine plakative Momentaufnahme seien. Die argumentiert damit, dass sich die hohen Prozentwerte daraus ergeben, dass die aktuellen Erträge auf weitgehend abgeschriebene Buchwerte bezogen sind. Also das heißt, eigentlich müsste die ganze Lebensdauer der Anlagen berücksichtigt werden. Das wären in dem Fall 30 bis 40 Jahre.
Ich habe auch mit dem BNE gesprochen. Sie haben auch gesagt, dass sie auch bei den Zahlen dieses Mal ein Stück weiter zurückgeguckt haben. Was sie auch neu gemacht haben, ist, dass sie den Durchschnitt der erzielten Renditen marktanteilsgewichtet errechnet haben. Womöglich ergibt sich daraus auch der Sprung, denn vorher in der Voruntersuchung war die Durchschnittsrendite, die bei den Unternehmen erzielt worden ist, noch deutlich geringer als jetzt dieses Mal. Aber Ron, du hast uns ja jetzt hier die ganze Zeit verfolgt bei dem Thema, hast dem gelauscht, quasi als neutraler Beobachter. Was macht es bei dir, wenn du das hörst, dass da so ein, im Prinzip, dass wir einmal die regulatorische Eigenkapitalverzinsung haben, die relativ gering ist und um die ja auch gerungen wird. Ja, es steht dann, die Eigenkapitalverzinsung für die nächste Regulierungsperiode steht an. Die Unternehmen melden schon Bedarf an. Wir müssen in die Netze investieren. Wir brauchen eigentlich eine höhere Verzinsung. Auf der anderen Seite sieht man zumindest ausgewiesene Bilanzgewinne, die relativ hoch sind.
Ja, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Ich sehe den Punkt vom BNE und man muss ja nur in die Bilanzen reinschauen und dann sieht man dreistellige Millionengewinne bei einigen Netzbetreibern, die sind da. Und andererseits hat natürlich die Branche auch recht, dass es einen regulatorisch ausgewiesenen Gewinn gibt, eine Berechnung, die anders funktioniert, als der BNE es gemacht hat. Also beide haben irgendwie recht. Was mich so ein bisschen zu dem Punkt bringt, wie geht es in der Zukunft weiter? Wir haben letztes Jahr viel über Nest gesprochen. Da ging es ja auch darum, wie viel Gewinne die Netzbetreiber machen dürfen. Und es wurde auch so ein bisschen die Analyse des BNE aus dem Vorjahr wurde gemunkelt, dass das auch dazu geführt hätte, dass die Bundesnetzagentur im Netzprozess so ein bisschen die Daumenschrauben angedreht hat. Ob das stimmt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die man durchaus eng verfolgen muss. Weil ich erinnere noch mal daran, womit wir angefangen haben. Der BNE sagt, der Netzausbau ist zu langsam, die Digitalisierung ist zu langsam. Das sind ja alles Punkte, die wir tagtäglich sehen. Also das ist ja nun mal Fakt. Dafür gibt es auch wieder Gründe. Aber bislang reichen die Investitionen noch nicht aus, um diese, ja, ich sag jetzt mal, Missstände, die wir im Netz haben, auszugleichen.
Ja, und da muss man noch dazu sagen, dass der BNE, das hat er auch nochmal explizit gesagt, dann durch den Netzprozess sogar damit rechnet, dass die Netzbetreiber nochmal tendenziell höhere Erlöse generieren könnten.
Das ist ja auch immer das Argument, was die Bundesnetzagentur gebracht hat. Das war ja dieser Konflikt zwischen Bundesnetzagentur und Netzbetreibern, den wir das ganze Jahr, also den wir das ganze letzte Jahr über beobachtet haben. Die Bundesnetzagentur sagt, ihr könnt damit rechnen, dass die Gewinne sogar ein bisschen nach oben gehen. Und die Netzbetreiber, die haben immer gesagt, nein, nein, wir können eure Berechnung überhaupt nicht nachvollziehen. Die werden runtergehen mit den Modellen, die wir haben. Und genau in diesem Konfliktfeld befinden wir uns jetzt eigentlich wieder.
Was ja ein total spannender Punkt eigentlich ist, weil wir sind quasi genau an der Stelle, wo einerseits klar ist, dass die Netzbetreiber massiv in die Netze, in den Netzausbau investieren müssen und in die Digitalisierung. Dafür brauchen sie eine ordentliche Verzinsung, weil da geht es um so viel Kapital, das können die natürlich nicht selbst aufbringen, sondern sie brauchen dafür Drittgelder von Investoren. Da sagen sie, da sind wir im internationalen Wettbewerb. Wenn unsere Verzinsung zu niedrig ist, dann kommt dieses Geld einfach nicht zu uns. Und auf der anderen Seite vertritt der BNE ja jetzt nicht nur das Interesse der eigenen Mitgliedsunternehmen, sondern auch des Wirtschaftsstandorts Deutschland eigentlich, weil die Netzentgelte sind bereits jetzt ein massiver oder ein spürbarer Treiber der Stromkosten. Alle großen Unternehmen klagen darüber, dass der Anstieg der Netzentgelte momentan für sie der größte Schmerzpunkt ist. Und ja, genau darüber geht es an der Stelle, auch eine unheimlich schwer auflösbare Situation, weil der Bedarf in Netze zu investieren ist da und gleichzeitig ist der Bedarf da, die Stromkosten nicht zu stark ansteigen zu lassen.
Ich glaube, das Thema zeigt auch nochmal, wie kompliziert eigentlich diese Verfahren sind zur Berechnung. Also das ist ein Dschungel an Paragraphen, den man da irgendwie durchsteigen muss und so eine Transparenz, dass man jetzt einfach sagen kann, so ist das. Das ist, glaube ich, ein Problem. Man kann nicht einfach so vergleichen, man kann nicht einfach in die Bilanz reingucken und sagen, ja, die machen so viel Gewinne, weil es halt noch andere Faktoren gibt, die man beachten muss. Also ich glaube, so eine Transparenzschaffung, das wäre ein guter Punkt, den man irgendwie angehen sollte.
Die fordern eben genau das, mehr Transparenz über Kosten und Gewinne und dass es auch strengere Kostenkontrollen braucht.
Also wir merken, kein einfaches Thema und wir bleiben beim Thema Netzbetreiber und wir bleiben auch beim Thema kritische Positionen. Aber bevor wir dazu kommen, geben wir kurz ab in die Pause.
Wie sieht das Energiesystem in Deutschland im Jahr 2045 aus? Genau daran arbeitet die Energiewirtschaft gerade. Aber es geht nicht nur um die Perspektive der Fachleute. In der Energie-Miteinander-Community bringen wir deine Perspektive ein, gemeinsam mit dem Übertragungsnetzbetreiber Amprion. Wir wollen wissen, wie entwickelt sich aus deiner Sicht der Strombedarf und wie wird er gedeckt? Und wo unterscheiden sich bei dir Wunsch und deine Prognose, was wirklich passieren wird? Was glaubst du, was kommt? Daraus entsteht ein Szenario, das wir mit den offiziellen Planungen vergleichen. Mach mit, den Link findest du in den Shownotes.
So Ron, dann sind wir wieder zurück und wir gucken auf unser zweites Thema dieser Woche und auch da wird es nicht ganz einfach. Also da müssen wir auch ein bisschen erklären. In der vorvergangenen Woche war der BDEW-Kongress. Wer die Folge der letzten Woche verpasst hat, kann da gerne nochmal reinhören, weil zum Abschluss des BDEW-Kongresses hatten wir den Verbandspräsidenten bei uns im News-Update zu Gast. Da haben wir nochmal zurückgeschaut und eines der Themen beim BDEW-Kongress, also der großen Jahresveranstaltung des Energieverbandes, war, dass E.ON-Netzvorstand Thomas König angekündigt hatte, dass sein Unternehmen jetzt mehrere Standardverträge für flexible Netzanschlussverträge vorlegen will, sogenannte FCAs. FCA, das ist also nicht der FC Augsburg, sondern das sind flexible Netzanschlussverträge. Und er hatte damals gesagt, das wollen wir demnächst in ein paar Wochen vorlegen. Jetzt ging es etwas schneller. Und Ron, du hast vor allem auch Branchenreaktionen dazu eingeholt und da sind wir wieder am Anfang. Es ging durchaus hitzig zur Sache, glaube ich.
Ja, genau. Also das Thema ist durchaus umstritten, wenn nicht sogar sehr einseitig kritikbehaftet. Vielleicht nochmal ganz kurz, E.ON hatte ja letzte Woche 4 Standard-FCAs angekündigt. Es geht jetzt im Speziellen um den FCA für Batteriespeicher. Das ist, glaube ich, der FCA, der am dringendsten auch für den Markt benötigt wird. Da haben wir in der Vergangenheit auch schon mehrfach darüber berichtet, dass es eigentlich auch so einen Wunsch aus der Branche gibt, dass es einen Standard-FCA gibt. Bislang war das halt sehr kompliziert. Es waren sehr individuelle Lösungen. Da haben wir wieder die Geschichte von 850 Netzbetreibern. Jeder sucht seine eigene Lösung. Und E.ON als Deutschlands größter Verteilnetzbetreiber, mit Abstand größter Verteilnetzbetreiber, versucht jetzt halt oder wird konzernweit Standard-FCAs für Batteriespeicher noch in diesem Jahr ausrollen. Und dieser Standard-FCA wurde gemeinsam mit dem Projektierer EcoStore in Bollingstedt, das ist ein relativ großer Speicher, 104 MW Leistung, erprobt und gemeinsam dann von EcoStore, SH-Netz und E.ON sozusagen entwickelt. Und das wird jetzt die Basis für diesen FCA, der dann ausgerollt wird über das Jahr.
Da hatte Thomas König beim BDW-Kongress davon berichtet, dass sie da auch lange gemeinsam mit dem Unternehmen daran getüftelt haben. Was zu hören ist, dass es da auch intensive Verhandlungen gibt, wie dieser FCA denn ausgestaltet wird, weil dieser Vertrag ermöglicht, dem Netzbetreiber Signale zu senden, wann der Speicher laufen kann und eben wann er nicht laufen kann. Und das führt natürlich dann zu Umsatzeinbußen auf Seiten der Speicherbetreiber. EcoStore sagt, für uns ist das eine Chance, weil der FCA uns überhaupt die Möglichkeit bietet, einen Netzanschluss zu kriegen, weil wir erinnern an viele Gespräche, die wir im Podcast schon geführt haben. Das gibt unheimlich viel Anträge und eben bei Weitem nicht ausreichende Netzkapazitäten dafür. Da sind wir auch wieder bei unserem ersten Thema in dieser Folge. Aber EcoStore sagt, wir lassen uns darauf ein, auch wenn wir Einbußen haben. Und dieser Vertrag, der jetzt zu diesem Speicher Bollingstedt in Schleswig-Holstein abgeschlossen worden ist, der ist jetzt quasi die Blaupause für alles, was E.ON ausrollt. Funktioniert das denn?
Also das ist halt die Frage, wen man fragt. EcoStore sagt, es funktioniert. Georg Gallmetzer hat aber auch gesagt, dass bis zu 20% Umsatzeinbußen durch diesen FCA zu erwarten sind. Und 20%, da bewegen wir uns natürlich in einem Rahmen, wo die Wirtschaftlichkeit von einem Projekt durchaus gefährdet ist, wo Investoren, Banken sagen, da können wir euch kein Geld mehr zur Verfügung stellen, weil die Wirtschaftlichkeit des Projekts nicht gegeben ist. EcoStore sagt jetzt in dem Fall, uns ist es wichtiger, ans Netz zu kommen, als 5 oder sogar vielleicht sogar 10 Jahre zu warten, bis wir diesen Batteriespeicher bauen und installieren können. Also das ist auch der Grundgedanke, den E.ON hat. E.ON sieht es als Chance für Projektierer, ans Netz zu kommen, wo eigentlich derzeit keine Netzkapazitäten zur Verfügung stehen, und sagen, ihr müsst wirtschaftliche Einbußen hinnehmen, um jetzt schon trotzdem irgendwo Geld verdienen zu können. Das ist sozusagen der Grundgedanke von einem FCA. Zumindest so, wie E.ON ihn jetzt formuliert hat.
Georg Gallmetzer, der Geschäftsführer oder einer der Geschäftsführer von EcoStore, betont ja auf der anderen Seite auch immer wieder, es geht darum, auch Kosten aus der Allgemeinheit letztendlich rauszunehmen, weil, sage ich, der ungebremste Betrieb von Speichern, der verursacht natürlich dann Kosten an anderer Seite. Das ist für die Speicherbetreiber natürlich die beste Option. Dann können sie die höchsten Gewinne einfahren. Aber dann kommen wir wieder zu dem Thema Redispatch-Kosten. Also weil der Speicher kann, obwohl er letztendlich eigentlich eine Flexibilitätstechnologie ist, kann er trotzdem in bestimmten Situationen eher Probleme im Netz verursachen und dann dazu führen, dass irgendwo anders Ausgleichsenergie aufgebracht werden muss, was dann die Allgemeinheit zahlt. Also das das ist auch ein Punkt, den EcoStore da an der Stelle mit unterbringt. Aber ganz interessant ist auf jeden Fall dieses Zahlenspiel, das du angesprochen hast. Es gab ja in der Vergangenheit auch schon Untersuchungen, bei denen es hieß, dass solche flexiblen Netzanschlussverträge eben bis zu 20% Umsatzeinbußen den Unternehmen bescheren können. Wie hoch die wirklich sind, wissen wir nicht. Das muss man, glaube ich, auch gleichzeitig sagen. Und was wir wissen, ist, dass E.ON-Netzvorstand Thomas König da einen ganz anderen Blick drauf hatte. Er hat nicht von Umsatzeinbußen gesprochen, sondern von Einschränkungen. Das können also jetzt auch die Betriebszeiten der Speicher sein. Und er hat gesagt, nach den Berechnungen, die Sie gemacht haben, liegen die unter 3%. So, also es kann beides richtig sein, dass es Einschränkungen bei den Betriebszeiten sind unter 3%, dass die aber trotzdem zu überproportional hohen Umsatzeinbußen führen. Aber da hat man schon so ein bisschen, da gehen die Analysen auch auseinander. Und ich glaube, das ist auch einer der Kritikpunkte anderer Speicherbetreiber, warum die da mit großer Sorge drauf gucken.
Ja, also ich habe mich dann im Markt umgehört. Also dass E.ON an einem Standard FCA für Batteriespeicher arbeitet, das ist branchenweit eigentlich schon länger bekannt. Also E.ON sagt, dass sie da seit einem Jahr dran arbeiten. Wir bei Energate haben da, glaube ich, so vor einem halben, dreiviertel Jahr von gehört. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie einfach mal eben so gemacht wurde, sondern das wurde schon sorgfältig vorbereitet. Was jetzt aber aus der Branche zu hören ist, ist, dass diese fahrweisen Vorgaben, die E.ON da macht, sehr restriktiv sind. Also es gibt wohl andere Netzbetreiber, die da deutlich kooperativer vorgehen. E.ON fährt da eine eher scharfe Vorweise, eher benachteiligend für den Projektierer bzw. Vermarkter. Und das stößt halt auf relativ wenig Gegenliebe. Vor allem auch EcoStore gegenüber, muss man sagen. Also da hat man doch durchaus sehr kritische Töne in der Branche gehört, dass EcoStore diesen FCA ja angenommen hat, weil EcoStore ist natürlich einer der Branchenführer in Deutschland, hat sehr große Projekte, hat auch schon sehr große Projekte ans Netz gebracht. Und dass jetzt Georg Geilmetzer, der ja auch BVES-Vorstandsmitglied ist,
der Speicherverband,
genau, des Speicherverbands, diesen Deal eingegangen ist, das wird so ein bisschen als Verrat gewertet innerhalb der Branche. Das wird sehr kritisch gesehen.
Aber was ist der konkrete Vorwurf? Was hast du da gehört?
Also der konkrete Vorwurf ist, dass man mit dem Abschluss des FCAs sozusagen diesen FCA legitimiert. Man sagt, damit kann man arbeiten, das ist wirtschaftlich genug, um Speicher so ans Netz zu kriegen. Das kann man jetzt so, glaube ich, so paraphrasieren. Das ist die Kritik im Kernpunkt, dass man sozusagen E.ON die Legitimation gibt, diesen FCA, so wie er geschrieben wurde, auszurollen.
Wir haben ja vorhin auch die Regulierungsprozesse angesprochen. Vorhin ging es im Kern eher um die Eigenkapitalverzinsung. Das war der Kernbestandteil am Ende des Tages dieses Nest-Prozesses, so wie das bei der Bundesnetzagentur heißt. Jetzt sind wir dann eher bei dem Prozess AGNES, also bei der allgemeinen Netzentgeltsystematik. Da spielen ja flexible Netzanschlussverträge auch eine Rolle. Und die Bundesnetzagentur hat gesagt, sie will da bis zum kommenden Jahr etwas vorlegen. Wie passt das denn aus deiner Sicht zusammen, dass einerseits die Bundesnetzagentur, die da bei vielen Netzfragen ganz zentralen Hebel in der Hand hat, einerseits sagt, wir arbeiten daran, wir werden was vorlegen, und gleichzeitig kommt der größte deutsche Verteilnetzbetreiber mit relativ viel Marktmacht in dem Netzbetreiber-Segment, kommt um die Ecke und sagt, wir legen ein Standard-FCA vor. Sie haben ja nicht gesagt, wir legen da ein paar FCAs vor, sondern das ist ja gleich das Wort Standard-FCA. Also ja. Ne, E.ON setzt jetzt den Standard. Was bringt es da noch, wenn die Bundesnetzagentur danach um die Ecke kommt?
Ja, das ist natürlich genau die eigentliche Kritik, in der wir uns jetzt befinden. Also die Bundesnetzagentur, auch das hat die Branche relativ klar formuliert. Namen kann ich hier nicht nennen, weil die meisten wollten anonym bleiben, mit denen ich gesprochen habe. Aber es waren doch relativ viele, die das so geäußert haben. Wird gesagt, die Bundesnetzagentur habe diesen FCA-Prozess so ein bisschen verschlafen. Also diesen Wunsch nach einem FCA, wie gesagt, den gibt es schon relativ lange. Da habe ich schon vor einem Jahr auf Tagungen Leuten drüber gesprochen, dass da Standardisierung als enorm wichtig betrachtet wird und dass es eigentlich die Aufgabe der Bundesnetzagentur sei, genau diesen zu schaffen. Dagegen hat sich die Bundesnetzagentur relativ lange gewehrt, und am 27. Mai kam dann ja der Sachstandsbericht zu AGNES, und da stand dann auf einmal, für viele vielleicht ein bisschen überraschend, dass die Bundesnetzagentur im kommenden Jahr, also 2027, einen eigenen Standard-FCA vorlegen möchte. Und jetzt, genau in diesem Zeitpunkt, wo die Bundesnetzagentur das vorgelegt hat, sehen wir halt generell so eine Entwicklung im FCA-Segment. Die Fachagentur Wind und Solar hat einen Mustervertrag vorgelegt. E.ON kommt jetzt gerade mit seinem Standard-FCAs an. Also da, wir erleben dann vielleicht auch so einen Ring um Deutungshoheit. Und das ist vielleicht auch die Kritik, die E.ON sich jetzt stellen muss. E.ON, wie gesagt, der größte deutsche Verteilnetzbetreiber mit einer riesigen Marktmacht, mit einem riesigen Einfluss. Und wenn die jetzt einen Standard vorgeben, dann kommen wir vielleicht auch wieder zu Insellösungen, zu Konflikten, wer welchen jetzt nimmt. Vielleicht ist das dann auch Vorbild für andere Netzbetreiber, die ähnlich restriktive Vorgaben machen wollen. Also da sind extrem viele Konfliktlinien, die allein sich an der Entscheidung E.ONs abarbeiten, jetzt einen Standard-FCA für den Konzern zu präsentieren.
Auf der anderen Seite, dieses Thema oder dieser Vorstoß adressiert ja ein akutes Problem, ja, und E.ON wird tätig. Ja, das kann man also auf der anderen Seite auch sagen, es ist richtig, dass sich endlich was tut. Und du hast es ja gerade auch selbst gesagt, die Bundesnetzagentur kommt dem vielleicht einfach zu spät hinterher. Also lange Zeit gab es auch Diskussionen und die Frage, wer ist eigentlich da jetzt zuständig, wer kümmert sich darum und E.ON tut jetzt was. Also auch da kann man sagen, gibt es wieder zwei Perspektiven, die man vielleicht nachvollziehen kann.
Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, dass E.ON jetzt was tut, ist an sich positiv, weil E.ON so eine Marktgröße ist und es dann mit Sicherheit auch viele Projektierer gibt, für die es leichter wird, ob dann die Wirtschaftlichkeit der Projekte noch gegeben ist. Das müssen die Projektierer dann natürlich selbst entscheiden. Ne? Es ist ja nicht so, als sagt E.ON, ihr müsst jetzt Batteriespeicher bauen, die unwirtschaftlich sind. Es bleibt ja immer noch eine wirtschaftliche Entscheidung, investieren wir oder investieren wir nicht. Die Frage ist halt, und das sagt die Branche halt, ist das ein aktives Verhindern des Speicherzubaus? Also sorgt dieser FCA am Ende dafür, dass einfach gar keine Speicher mehr gebaut werden, weil sie halt unwirtschaftlich sind. Und andererseits die Bundesnetzagentur, glaube ich, das ist eine Kritik, die sie sich gefallen oder anhören lassen muss. Vielleicht hat sie zu spät reagiert. Das, glaube ich, ist schon durchaus ein Punkt, den man anbringen muss. Weil jetzt kommen Lösungen, die Lösungen gefallen nicht allen. Und am Ende hat man dann wieder so einen Dschungel an Insellösungen. Und das kann ja eigentlich auch nicht der Wunsch sein.
Ja, dazu passt auch, ich war vergangenes Jahr bei einer Veranstaltung des BVES und da war das Ganze auch schon am Rande ein Thema. Und damals also wurde auch gesagt, dass die Speicherbetreiber in Deutschland tatsächlich auch Rekordrenditen erzielen unter den aktuellen Gegebenheiten. Und die Empfehlung war, dass die Unternehmen sich doch besser schon mal darauf einstellen sollten, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken. Und ich glaube, jetzt kommt der Punkt und jetzt wird es langsam ernst.
Ja, definitiv. Also es gibt ja definitiv diesen Trend zu Gewerbe- und Industriespeichern, die behind the meter zum Beispiel sind. Das ist auch eine Entwicklung davon, dass Standalone-Speicher vielleicht nicht mehr diese Traumrenditen einfahren. Da sind wir wieder bei dem Wort Traumrenditen, die vielleicht mal möglich waren. Also das ist definitiv der Fall. Einen Gedanken möchte ich auch noch mit reinbringen, der jetzt in meinem Artikel keine Rolle gespielt hat. Wir haben natürlich immer noch auch die Diskussion um den Redispatch-Vorbehalt durch das Bundeswirtschaftsministerium. Das spielt ja auch in diese Situation fehlende Netzkapazitäten ein. Und da ist natürlich auch wieder so eine Gemengelage, wo vieles zusammenkommt, was es jetzt auch nochmal komplizierter macht. Also das nur nochmal so als Gedanke mitgegeben. Redispatch-Vorbehalt spielt da natürlich auch in diese FCA-Diskussion mit rein.
Ja, also zwei sehr spannende Themen. Und klar, wenn es ums Geld geht, wird es immer hitzig. Also passend zu den Temperaturen haben wir entsprechend zwei Themen der Woche ausgewählt. Aber das waren natürlich nicht die einzigen spannenden Themen, über die wir in dieser Woche berichtet haben. Michael, du hast uns eine Leseempfehlung mitgebracht zu einem Artikel, den du auch selbst geschrieben hast, der auch wirklich eine wirtschaftliche Bedeutung für Gesamtdeutschland hat.
Genau, das ging um die Offshore-Windindustrie. Und am Mittwoch war eine Pressekonferenz bei 50 Hertz hier in Berlin und die haben dort bekannt gegeben, dass sie ein Konsortium beauftragt haben aus zwei Unternehmen, die größtenteils in Deutschland 2-Gigawatt-Konverterplattformen bauen sollen. Und das ist schon, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Das wurde auch dadurch deutlich, dass Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche vor Ort war und sich dazu geäußert hat. Sie war wirklich, man hat ihr das auch so angemerkt, die war, glaube ich, froh, dass sie auch mal gute Nachrichten zur Wirtschaft in Deutschland verbreiten konnte. Und das ist wirklich, da geht es um Milliarden, die da an Wertschöpfung ins Land geholt werden können und auch um Arbeitsplätze in Rostock.
Alle weiteren Details dazu sind bei uns nachzulesen. Ron, was ist deine Leseempfehlung der Woche?
Meine Leseempfehlung der Woche ist ein Thema, was vielleicht nicht ganz so prominent im Messenger behandelt wurde, aber der Kollege Ruben Bartke hat über NPAL geschrieben. Die Überschrift lautet "Von Wettbewerber zum Branchendienstleister" und das spiegelt so ein bisschen den Stand von NPAL 1,5 Octopus wider, die ja von, ja, ich sag mal, Stadtwerke, ja, von Unternehmen, die von Stadtwerken durchaus kritisch gesehen werden, zu Branchendienstleistern sich hinentwickeln, also zusammen mit Stadtwerken Dienstleistungen anbieten. Und ich finde das eigentlich sehr spannend. Ich glaube, das ist ein sehr relevantes Thema. Und der Kollege Bartke hat da diese Woche nochmal einen Text zugeschrieben, den ich auf jeden Fall empfehlen würde.
Okay, und ich habe eine Empfehlung mitgebracht, bei der wir in die Schweiz gucken. Das Thema Kernkraft ist in der Schweiz gerade noch ein größeres Diskussionsthema als bei uns, denn in der Schweiz wurde im Jahr 2017 ein Neubauverbot für Kernkraftwerke erlassen, zusammen mit einer Energiestrategie, die stark auf erneuerbare Energien setzt. Und da hat sich jetzt das Parlament in der Schweiz dafür ausgesprochen, dieses Neubauverbot wieder aufzuheben. Es gab für die Schweiz, ich glaube, da ist ja mal alles sehr gesittet, aber es gab sehr hitzige Debatten auch da im Parlament. Es stand spitz auf Knopf, dass die ganze Diskussion wurde dann auch nochmal um über eine Woche verschoben, weil es über 100 Einlassungen zu dem Thema gab. Und am Ende hat sich das Parlament mit ganz knapper Mehrheit dafür ausgesprochen, das Neubauverbot aufzuheben. Warum trotzdem aber nicht sicher ist, dass das Verbot tatsächlich fällt, das lesen Sie bei uns entweder in einer kürzeren Fassung auf energate-messenger.de oder eben bei den Kollegen in der Schweiz auf energate-messenger.ch. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Vielen lieben Dank, Ron. Vielen lieben Dank, Michael, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr dabei wart. Und jetzt freuen wir uns auf ein sonniges Wochenende, vielleicht mit viel Fußball. Je nachdem, wen das interessiert, sind wir gespannt, was dabei rauskommt. Und ansonsten hören wir uns hier auf jeden Fall wieder in der kommenden Woche. Bis dahin alles Gute und tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.